Naja, in the house drinne ist jetzt ein relativ dehnbarer Begriff. Wenn ihr euch wundert, wieso ich ein bisschen komisch spreche, liegt das daran. Beste Grüße aus meinem Krankenzimmer. Ja, denn wir machen eine Special-Folge. Also wie bei Werner früher, waschi waschi, kommt jetzt Gott sei Dank niemand rein, der sich darum kümmert, dass es mir gut geht. Ich habe einen Zettel rausgehängt, habe gesagt, so, ich muss jetzt mal kurz mit Mike eine Folge aufnehmen. Also mir geht's ein bisschen besser. Ich spreche noch ein bisschen komisch, denn ich hatte 2x6 Stunden OP, also ist alles gut. Aber hier ist wenigstens Ruhe. Bei Mike ist nicht Ruhe, denn bei Mike sind die Handwerker und im Innenhof ist wieder Halligalli. Und das bedeutet von Warner, wo ich gerade im Krankenhaus bin, beste Grüße nach Miggedi München zu Miggedi Mike Stiefelhagen.
Ja, ich sorge erstmal für einen kleinen Rage. Erstmal das Wichtigste vorweg, Carsten, von mir und der ganzen Pillen-Community. Natürlich gute Besserung, ne? Also, danke, dass du schnell zu einer guten Genesung kommst. Ah ja, guck mal, Leute. So. Es geht schon los. Ich muss kurz mal ausrasten. Es wird hier gebohrt gerade im Hintergrund, denn wie einige von euch mitbekommen haben, ist meine Vorhangleiste ja vor ein, zwei Wochen runtergeknallt und die Hausverwaltung hat mir jetzt nach langem Hin und Her, die wollten ja erst nicht einsehen, dass das deren Verschulden sei, weil sie erst meinten, ja, haben wir das überhaupt angebracht? Und wir meinten, ja, das habt ihr angebracht. Und dann meinten die, ja, aber...
Das ist immer das Geilste.
Ja, ich meine, Vorhangleiste mit Stuck, das war vorher schon drin. Nee, das steht aber nicht im Übergabeprotokoll. Und dann meinten, hatte Froni zum Glück noch Bilder vom Einzug, die bewiesen haben, dass die das waren. Und dann kam, ah ja, wir bearbeiten den Antrag. Dann kam gefühlt eine Woche lang nichts. Dann haben wir mal nachgehört, wie sieht's denn aus? Wir würden gerne hier mal wieder Reparaturen haben, weil so geil ist das nicht. Ohne Vorhänge kannst du nichts machen. Und dann kam, wir machen das schon, wir schicken die Schreiner. Und dann dachten wir, hä, aber du brauchst ja erst den Maler, also du musst ja erst einen Stuck anbringen, sonst kannst du die Vorhangleiste nicht anbringen. Ja, wir kümmern uns. Das nächste, was passiert ist, dass jetzt vor 5 Minuten vor Podcastaufnahme zwei liebe Schreiner geklingelt haben, die gesagt haben, wir wurden von der Hausverwaltung bestellt. Und ich so, what? Und die kamen jetzt rein, sehr, sehr liebe Jungs, und ich habe gesagt, ich glaube, ihr könnt wieder gehen, weil der Maler muss erst einen Stuck anbringen. Und der hat gesagt, nein, wir müssen sogar erst die Leiste anbringen, damit er drüber den Stuck machen kann, das passt schon, aber zeig mir mal bitte die Leiste, die runtergefallen ist, das hätte er in 20 Jahren nicht erlebt. Dann habe ich mir die Leiste jetzt gezeigt, Leute, und der hat sich den Arsch abgelacht, was für Dübel und was für Schrauben da drin waren. Die waren nicht mal die Hälfte so groß wie die Schrauben, die eigentlich drin sein sollten, damit die Scheiße hält. Und ich sag mal so, wir sollen die aufbewahren, damit nochmal zur Hausverwaltung, weil er meinte, dass da nichts passiert ist, ist unfassbares Glück.
Stellt euch mal vor, Mike wäre vom Vorhang erschlagen worden. Meine Fresse.
So Stuck ist ja, das ist ja wirklich massiver, als ich dachte. Also so Stuck ist ja wirklich,
das knallt. Ja, das ist halt massiv. Aber guck mal, F-Laute kann ich noch nicht, hörst du? Fresse, geht noch nicht.
Ach, ich finde, du klingst ein bisschen süß. Du bist so süßer Carsten heute.
Ja, ich bin so ein süßer Carsten.
Deswegen vorneweg ganz kurz, verzeiht uns, wenn bei mir ein bisschen gebohrt wird. Das ist jetzt einfach mal spontan.
So, bei dir wird gebohrt, bei mir wird gebohrt. Und genau deswegen müssen wir die Folge nämlich auch jetzt aufnehmen, weil hier auf diesem Zettel, guck mal, den hört ihr jetzt, steht, ich werde um 12.30 Uhr abgeholt. Dann wird man schon wieder im Gesicht. Na egal. So, also dritter Tag, dritte OP. Ich freue mich, läuft super bei mir. Bei wem es gar nicht so super läuft, ist Kollege Eberle. Dominik Eberle ist sein Name. Und Kicker ist eigentlich sein Job. Aber eigentlich, das war jetzt aber irgendwie nicht so der Hit. Also, was sollen wir dazu sagen? Erstmal eine Sprachnachricht.
Moin Carsten, moin Mike. Ich hätte da mal eine Frage zu der Panthers-Kicker-Situation. Denkt ihr, Dominik Eberle wurde ja von den Panthers jetzt nun auch gewaved. Denkt ihr, er wird noch ein Team finden? Und haben die Panthers ihm überhaupt eine richtige Chance gegeben? Oder war man da zu übereifrig? In dem Sinn, eine schöne, liebe Grüße, Podcast. Ciao, ciao.
So, ja, also Dominik Eberle, wir alle wissen, Raiders hin und her, dann zack zu den Panthers und nach gefühlt 2 Stunden war er wieder weg. Also nicht mehr bei den Panthers. Und die Frage ist natürlich im Raum. Wird er tatsächlich irgendwann nochmal ein Team finden? Ich bin gespannt.
Also ich finde es erstmal zunächst komplett bitter für Dominik Eberle. Also gesigned zu werden, dann kurze Zeit wieder drauf entlassen zu werden. Kasim Edebali hat diese Erfahrung leider auch schon ab und zu gemacht. Das kann passieren, so hart ist leider die NFL. In seinem Fall war es so, dass die Panthers, weil viele sich jetzt fragen werden, wahrscheinlich, hä, wieso machen die das denn überhaupt? Die haben von den Giants den Kicker Ryan Santoso über einen Trade bekommen. Und ich will jetzt Ryan Santoso nicht zu nahe treten, aber ich finde, Dominik Eberle hätte schon eine Chance verdient, nachdem sie ihn bekommen haben. Er hat ein Training absolviert. In diesem Training hat er einen Shootout gewonnen gegen Sly, also gegen den Stammkicker der Panthers. Also hat die Nummer 1 sogar in einem Shootout geschlagen und darf dann wieder gehen. Also ich glaube, bitterer kannst du nicht entlassen werden. Das tut mir extrem leid für ihn, weil er wirklich alles gibt, sehr, sehr hart trainiert, für die Chancen am Start ist und dann eben in die Röhre guckt. Das finde ich extrem schade.
So, bei den Browns, also wenn wir schon bei Kicker sind, Cody Parkey, also der auch Kicker, ja, der ist verletzt, Quad Injury, auch nicht gut. Wir kommen natürlich jetzt aber von, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ach, ist egal. Also, Frank the Tank und Co., wir müssen jetzt mal ganz stark sein. Jetzt gibt es eine Broncos-Extra-Abteilung in diesem Podcast, denn es ist ja jetzt soweit. Also, der kleine Teddy. Der möchte nicht aus dem Bällebad abgeholt werden, sondern der Teddy B. hat jetzt den Job.
Hallo zusammen, hier ist der Patrick aus Hoppegarten. Ich wollte mal eure Einschätzung zur Entscheidung der Broncos hören, die Teddy Bridgewater jetzt schon vor dem letzten Preseason-Game gegen die Rams zum Start ernannt haben. Warum geht man nicht weiter mit Locke, der sich ja eigentlich auch super verbessert hat? Also meiner Meinung nach spielt man jetzt hier mit einem Veteranen einfach nur auf Nummer sicher und will einfach nur kein Risiko eingehen. Ja, das war's schon. Vielen Dank und macht weiter so.
Naja, also sagen wir es mal so, wenn die Broncos eine Sache können, dann ist es Quarterbacks verbrauchen. fassen wir mal zusammen. Also seit 2016. Paxton Lynch, also schicker Bart. So, das ist so ein bisschen wie DiNucci. Trevor Siemian, Brock Osweiler, Case Keenum, Brandon Allen, Joe Flacco, Drew Lock, Jeff Driscoll, Brett Ripien und Achtung, sogar der Running Back Philip Lindsay musste mal einen Snap als Quarterback nehmen. Das ist jetzt schon ein bisschen viel, findet ihr nicht?
Ja, absolut. Vor allem, wenn ihr mal die Namen nochmal in Ruhe an... Also Trevor Siemian, Paxton Lynch, Brock Osweiler, Case Keenum.
Brock,
ja genau, Brock Osweiler, was der an Kohle noch rausgeholt hat. Brandon Allen, Joe Flacco, Drew Lock, Jeff Driscoll, Brett Ripien. Da waren ein paar Leute dabei, die hatten wirklich auch im Ansatz, also die waren auch teilweise gar nicht so schlecht, aber niemand hat wirklich so überzeugt, dass er über längeren Zeitraum da bleiben konnte. Ich finde nach wie vor, dass das jetzt nicht bedeutet, dass Drew Locks Zeit bei den Broncos vorbei ist. Das ist totaler Quatsch. Das ist jetzt erstmal eine Entscheidung, dass sie mit Teddy B gehen. Ich finde es mutig, jetzt schon zu sagen, Teddy Bridgewater ist unsere Nummer 1, weil ich fand, beide sahen gut aus. Klar, der eine hat, also die unterscheiden sich hier und da im Spielstil auf jeden Fall. Vielleicht möchte man eher mit dem Spielstil von Teddy Bridgewater gehen. Aber beide haben eine bisher gute Preseason gespielt. Drew Lock hatte auch gute Momente letztes Jahr. Jetzt schon zu sagen, setz dich auf die Bank, wir holen Teddy B rein, ist mutig. Ich hätte es, glaube ich, eher nicht gemacht, außer ich wäre komplett im Training überzeugt, dass Bridgewater der bessere Spieler ist. Und ich glaube, das ist der Gedanke von Vic Fangio. Ich bin gespannt, weil wenn Teddy B die ersten Spiele nicht liefern sollte und dann wieder Drew Lock reinkommt, dann hast du eine Situation wie bei den Bears letztes Jahr oder sonst irgendwie, dann könntest du die Konstanz verlieren. Aber wenn Teddy Bridgewater abliefert, dann bin ich gespannt, wie Drew Lock mit der Season umgeht, weil es dann wieder schwer wird, reinzukommen.
So, apropos reinkommen, wird auch schwierig. Die Patriots.
Ach komm, du nennst die, ich nenne sie nicht.
Die Patriots, die haben ja ihren Cam, den Cam. Und der Cam, er hat sich gesagt, nö, impfen finde ich doof, ich lasse mich regelmäßig testen. Einziges Problem ist, diese Tests, wir sprachen schon mal drüber ganz am Anfang, so vor dem 12-Podcast, die können ja auch eine Fehlerquote beinhalten. Und jetzt war der Cam woanders und hat sich woanders testen lassen und das wurde dann natürlich gemeldet, denn dieser Test war positiv. Und jetzt durfte er nicht nochmal nachtesten und jetzt darf er nicht in die Facility. Okay. Also spielt Mac Jones in die Karten, muss man jetzt mal ganz deutlich so sagen. Also wie trottelig kannst du sein, oder?
Ja, es ist nicht clever, hilft ihm nicht. Ich finde trotzdem, ich habe sehr, sehr, sehr viele Reaktionen bei Twitch bekommen aus dem Chat oder auch bei Instagram von Leuten, die auch Patriots-Fans waren, die sagen, so, jetzt hat Cam Newton verkackt, Mac Jones macht es. Das ist natürlich ein bisschen zu einfach und zu extrem gedacht. Also natürlich ist es ein Nachteil für Cam Newton, dass er jetzt nicht spielen kann und erstmal raus ist. Das hilft Mac Jones extrem. Es bedeutet aber nicht, dass Cam Newton jetzt automatisch Nummer 2 ist oder keine Ahnung, nicht mehr spielen wird. Es ist mal wieder eine dumme Aktion, muss man und soll man auch wieder kritisieren, dass er da ein bisschen mal wieder leichtfertig war. Ist es ein Vorteil jetzt für Mac Jones, weil er mehr zeigen kann, was er drauf hat? Wer jetzt starten wird, hat Bill Belichick auch schon dazu Stellung genommen und gesagt, dass es noch keinen genauen Plan gibt, wann man sich entscheiden möchte, wer die Nummer 1 ist. Also er sagt ganz offiziell, es gibt einen offenen Kampf. Das ist ja schon eine kleine News, weil du schon so ein bisschen davon ausgegangen bist, Cam Newton ist die 1 und Mac Jones muss angreifen. Jetzt sieht es eher danach aus, mal gucken, wer startet. Finde ich aber nur ganz gut, weil das so nochmal Cam Newton vielleicht bewusst macht, wie gefährlich es für ihn sein könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass er es komplett verkackt hätte und jetzt raus ist, weil, kurzer Fakt für alle, Cam Newton ist dem Quarterback-Rating nach einer der besten Quarterbacks der bisherigen Preseason. Erstens, ja, ist nur Preseason und zweitens, ja, das Rating hat er sich abgeholt gegen die Eagles. Trotzdem, mein Punkt ist nur, er strengt sich schon an. Es ist jetzt nicht so, dass er wirklich jetzt wieder chillt und nur Quatsch macht, nein. Ich glaube, ihm ist schon bewusst, dass Mac Jones drückt und nerven kann. Und Mac Jones weiß natürlich auch, jetzt ist meine Chance. Und ich finde es spannend. Also ich als Patriots-Fan bin sogar gelassen. Also ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, hoffentlich startet Mac Jones oder hoffentlich startet Cam Newton. Ich bin eher gelassen und sage, der Bessere soll spielen. Und wer kann das besser beurteilen als Bill Belichick?
So.
Oder?
Ja, eben. Also wenn einer das beurteilen kann, dann der Bill. Und wie gesagt, also Mac Jones hat mir gefallen, Cam Newton hat mir gefallen. Preseason ist immer so, wo du denkst, so, Alter, werde ich nie vergessen. Cam Newton ist ja an 1 damals weggegangen, ne? So.
Ja.
Und dann hat er in der Preseason natürlich für die Panthers gespielt und das war beschissen. Also wirklich, das war absolut grausam. Also wirklich so, wo du gedacht hast, okay, der wird niemals eine vernünftige NFL-Saison hinkriegen. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückspringen auf seine Rookie-Season. Das waren 4.700 Yards und 35 Touchdowns, ne? Also Preseason ist immer so, ja Freunde.
Hast du schon mal gesagt. Achtet auf Einzelleistungen, wie fit wirkt ein Spieler, wie bewegt er sich, aber nicht, also auch das Ergebnis ist. Also 35-0 ist schon heftig, liebe Eagles-Fans, das tut schon weh, aber so generell, wenn dein Team jetzt 23-21 verliert, das ist jedem Coach in Regular Season Week 1 total egal, wie das Spiel ausgegangen ist. Da geht es echt nur drin, den Gameplan einzustudieren und Abläufe zu üben, aber nicht wirklich, um den Gegner mit 30 Punkten wegzuklatschen. Also kann ich mir nicht vorstellen zumindest.
Ich würde ganz gerne mich selber loben.
Oh ja, ich weiß, nee, ich mach das.
Okay,
ich möchte gerne Carsten Spengemann loben,
danke.
Weil wir haben, nachdem Cam Akers verletzt ausgefallen ist bei den Los Angeles Rams, darüber philosophiert, was könnten die Rams jetzt noch machen, welche Running Backs sind auf dem Markt. Ich habe unter anderem reingeworfen, Le'Veon Bell, weil da er eben Free Agent ist und ich mir vorstellen kann, dass McVay den hinkriegen könnte und er dann noch ein Team hat, wo du gut liefern kannst und eine Chance bekommen und bla bla bla, aber Le'Veon Bell wäre wahrscheinlich zu teuer, weil er denkt, er ist der Le'Veon Bell vor 4 Jahren. Und Carsten hat dann irgendwann, ich habe eine Woche später in der Folge gesagt, auch durch seine Kontakte zu seinem Agenten, wie wäre es denn, wenn sie sich um Sony Michel kümmern, weil die Patriots haben gerade sehr, sehr viele aufstrebende, gute Running Backs, Harris unter anderem, Ramondre Stevenson spielt eine starke Preseason und mit Sony Michel ist man nicht ganz mehr so glücklich. Das wäre doch ein Spot für Michel, zu den Rams zu gehen. Und was ist jetzt passiert?
Naja,
der sehr Sonny, gut, lieber Carsten.
Der Sonny, ne? Der Sonny, der, also so heißt wie ein Fernseher, der hat sich gesagt, weißt du was, wie jetzt, ich muss mal kurz ins Büro kommen. Was? Ich ziehe um, ich wohne nicht mehr in Boston? Wieso? Wo gehe ich denn hin? Ja, der ist jetzt bei den Rams. Und dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht, denn die Frage an sich dazu ist gar nicht so, also die liegt auf dem Punkt.
Moin Mike, moin Carsten, der Sven aus dem Rheinland mal wieder hier. Ja, Sony Michel tut sich zumindest lifestyle-mäßig upgraden von Boston nach L.A. Für einen 5. und 6. Runden-Pick geht er zu den Rams. Ich denke mal, ihr werdet schon darüber reden, was der Deal für alle drei Seiten bedeutet, wie gut er für alle drei Seiten, also Spieler und die beiden Teams ist. Aber was mich viel mehr interessiert, ist es nicht eigentlich wieder ein Beweis dafür, dass man Running Backs nicht in der ersten Runde draften sollte? Ich meine, klar, in den letzten Jahren gab es auch einen Christian McCaffrey, der da natürlich jetzt einer der Top-Backs der Liga ist. Aber er ist halt sowohl ein guter Runner als auch ein guter Catcher. Und in der heutigen Passing-Liga NFL wird der Value von Running Backs ja zunehmend geringer. Deswegen, und gerade so vom Hintergrund, was ja auch im letzten Draft schon passiert ist und zu was für Teams diese Running Backs gegangen sind, macht es nicht Sinn, lieber dann Anfang der zweiten Runde oder im Lauf der zweiten Runde diese guten Prospects zu holen und nur in der ersten Runde Prospects von der Qualität eines McCaffreys zu holen?
Ja. Ja, aber nein. Denn das ist ja wie mit Mikes Leiste. Wenn du eine Leiste im Wohnzimmer hast, die runterfällt, dann brauchst du eine neue. Und wenn du niemanden hast, der den Ball trägt, dann brauchst du einen neuen. Und wenn du jetzt rein theoretisch sagst, oh, den hole ich mir in der zweiten Runde, was machst du denn, wenn jemand anders sagt, den hole ich mir bei der ersten Runde? Spieler sind immer auf dem Markt. Das ist klar. Running Backs, etc. Aber richtig gute, junge Running Backs, die am College gegebenenfalls Ball fangen und auch laufen lernen, wenn ein guter da ist, dann musst du ihn holen. Gut, du kannst natürlich irgendwie so ins Klo greifen, wie jetzt die Jacksonville Jaguars. Travis Etienne verletzt wahrscheinlich die ganze Saison raus. Aber wie gesagt, es ist halt eine Situation, also für Sonny Michel ist es ein Upgrade, hundertprozentig ein Upgrade. Also zumindest ja, Lifestyle-technisch.
Grüße gehen raus, Dankeschön für die schöne Erklärung erstmal, perfekt, also zwei Late-Round-Picks wandern rüber, ich finde es aber insgesamt auch zu einfach gedacht, du darfst das halt nicht so pauschalisieren, indem du sagst, wieder einer weg, also darf ich nie wieder in der ersten Runde picken, aber McCaffrey ist ja auch ein guter, der kann catchen, du weißt, also erstens weißt du nicht immer, wie sich was entwickelt, also du kannst ja nicht davon ausgehen, wenn McCaffrey sich auch im ersten Spiel verletzt und ein Jahr ausfällt und vielleicht dann nicht mehr so zurückkommt, wie er war, sieht das auch schon wieder anders aus. Du weißt ja nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich würde niemals von einem Beispiel sagen, nie in der ersten Runde picken. Was ist, wenn im nächsten Draft drei monströse Catching Running Backs sind, von denen du ausgehst, du pickst dann einen, weil McCaffrey funktioniert, ja, und dann spielt er aber plötzlich schlecht. Also du kannst ja nie vorher wissen, was nachher passiert. Deswegen musst du immer von Fall zu Fall entscheiden. Du musst dir deinen Roster angucken und überlegen, was passt am besten rein. Klar ist es häufig der Fall, dass Running Backs, die in der ersten Runde gepickt werden, dann vielleicht nicht mehr den Value ein, zwei Jahre später haben. Bei Sonny Michel muss man jetzt halt explizit sagen, es ist ein bisschen schwierig zu bewerten, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein Fail der Patriots war, ehrlicherweise, nicht nur, weil ich Fan der Patriots bin, denn er hatte ja auch eine starke Season, Super Bowl gewonnen, dort wichtige Läufe, wichtige Touchdowns erzielt für das Team, aber es kam dann irgendwann so der Trott, auch da, wo das ganze Team den Umbruch hatte und schlechter wurde, dass er nicht mal diesen Impact hatte wie am Anfang. Er hat ein bisschen, man sagt so, seinen Mojo verloren. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das kann manchmal dann das Team um einen herum sein. Es kann manchmal dann der Coach sein, mit dem du zusammenarbeitest, also der Assistant Coach. Es kann deine eigene Leistung sein. Es können private Sachen sein, das, was auch immer. Ich finde, Sonny Michel war nicht mehr so effektiv wie am Anfang bei den Patriots. Und da musst du als Team natürlich überlegen, was machst du jetzt? Also kriegst du ihn nochmal umgedreht? Kriegst du ihn nochmal zu der Leistung, die er mal hatte? Wie sieht unser restliches Roster aus? Was für Spieler haben wir noch? Können die ihn vielleicht ersetzen? Und wenn du eben auf das jetzige Running Back Roster der Patriots guckst, sind da auf jeden Fall einige dabei, die das Potenzial haben, eine starke Season zu spielen. Also versuchst du natürlich mit dem Value, den er noch hat, für Picks zu gehen. Und da finde ich, ehrlicherweise ist das für mich ein Trade, der nur Gewinne hat, weil die Patriots kriegen Picks für Sonny Michel. Die Rams kriegen einen eigentlich starken Running Back, der jetzt Cam Akers sofort ersetzen, wenn ich es sogar noch übertreffen kann, wenn er zu alter Form findet. Also eigentlich nur Gewinner. Was man aber trotzdem kritisieren und festhalten muss, sind dann doch irgendwo die Patriots, weil du hast halt wieder einen Erstround-Pick, der wieder geht, der wieder nicht über eine längere Zeit funktioniert hat. Grüße an N'Keal Harry zum Beispiel auch, den du in der Offense geholt hast, der dann nicht geklickt hat. Und das ist ein Vorwurf, den muss man sich, glaube ich, gefallen lassen, weil damals, 2018, 31. Stelle ist Sonny Michel, an 32. Stelle ist ein gewisser Lamar Jackson gegangen. Oder in der Runde 2 gab es dann Darius Leonard, Nick Chubb als Running Back. Also es gab ja noch andere Spieler, die man vielleicht hätte besser scouten können, müssen, wie auch immer. Deswegen ein bisschen Kritik müssen sich die Patriots auf jeden Fall gefallen lassen. Insgesamt würde ich aber sagen, tut der Trade allen Beteiligten gut, oder?
Ja.
Ich erzähle immer so schön.
Ja.
Ich meine, also nein, kann, wenn du sagst,
recht, ey. Aber bringen wir es auch mal runter. Super Bowl, ne? Also alles erreicht. Also aus Seiten der Patriots zur richtigen Zeit das richtige Werkzeug. So, und das ist jetzt ein Werkzeugkasten. Du brauchst einen Vorschlaghammer jetzt, just in diesem Moment. So, den brauchst du nicht jede Woche. So, jetzt hast du das Ziel erreicht, Wand ist eingerissen, fertig, aus. Ja, alles klar. So, jetzt brauchst du danach, keine Ahnung, brauchst du Rigipsplatten, die du einbrauchst, dann brauchst du Schraubenzieher. So. Also das ist ja immer, du brauchst ja in unterschiedlichen Situationen, auch im Football, immer unterschiedliche Waffen. So, und Sonny Michel ist jetzt in diesem Moment, das klingt jetzt gemein, aber überflüssig. So, und dann machst du halt das Beste draus. Ich meine, das sind zwei Picks und wie gesagt, der hätte jetzt irgendwie auch nicht viel Geld verdient. Also 50 Option wären, glaube ich, fast noch nicht mal 1,5 gewesen. Das ist völlig okay. Jetzt kommen wir zu einem Moment. Ach, ja,
ich weiß warte ganz nicht. Kurz. Man muss noch eine Sache ergänzen, weil Michael, ich gerade vergessen habe. Er selber hat das natürlich auch kommentiert und hat natürlich gesagt, er ist ein bisschen überrascht. Also er hätte, glaube ich, schon ganz gerne bei den Patriots nochmals versucht, aber ich glaube, jeder Spieler, der getradet wird, ist irgendwo vielleicht ein bisschen überrascht, weil das ist dann so auch, also stellt euch mal vor, ihr seid ein NFL-Spieler und ihr glaubt daran, dass ihr dieses Jahr bei eurem Team performen könnt und plötzlich
kommt der Anruf. Du hast gerade die Stuckleiste neu anbringen lassen und musst umziehen.
Und plötzlich kommt der Anruf, du wirst übrigens nach L.A. getradet. Und klar, L.A. auch gutes Team, die Rams auch nicht schlecht, aber irgendwo kratzt das vielleicht doch am Ego, dass halt ein Team dich lieber weggibt, um Picks zu bekommen. Verstehst du, wie ich meine? So ein bisschen...
Ja, aber es kann natürlich auch eine Motivation sein.
Klar, und das muss man, das ist das, was viele Spieler vielleicht auch nicht immer schaffen. Diese Energie, dieses eigentlich, na, wir brauchen dich nicht mehr, das musst du versuchen, in positive Energie zu umzuwandeln, zu sagen, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es euch, Sean McVay, let's go, Stafford, du bist mein Quarterback, ich laufe euch zum Touchdown. Wenn er das schafft, dann heißt es in 2 Jahren, wie konnten die Patriots ihn nur wegtraden? Und das musst du erreichen.
Apropos traden, also wir haben ja auch getradet, also wir haben Werbung gesehen und dann haben wir uns also wirklich was Schönes gegönnt, nämlich einfach mal gesagt, was wir gucken mal und bestellen uns mal eine Matratze, die meistgekaufte Matratze, und die haben wir jetzt, und ich schlafe ja jetzt hier aushäusig, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse meine Matratze schon, aber das ist natürlich jetzt der Zeitpunkt, da würde ich jetzt sagen, ganz offiziell, wir machen mal ganz kurz Werbung. So, das war Werbung. So, also ich würde mal sagen, Mike, wir müssen natürlich über jemand anders noch sprechen.
Ja.
Über den Mann, ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll.
Mach einfach.
Ja, okay, mache ich. Soll ich?
Ja.
Soll ich wirklich auf Play drücken? Bist du wirklich bereit?
Ich bin ready.
Ja, ich bin auch ready. Ich bin auch ready. Es geht nämlich um den Mann, der früher nicht gucken konnte.
Hallo lieber Carsten, hallo lieber Mike. Hier ist wieder der Nizar aus dem Süden. Von der Saints Community. Ich wollte einfach mal kurz loswerden. Ja, ich weiß, es ist aktuell nur Vorbereitung und Preseason, aber hey, Jameis Winston war überragend. Der hat ja mal sowas von abgeliefert. Und jetzt muss Coach Payton eigentlich für mich klar sagen, dass er der Nummer 1 Quarterback ist und Taysom Hill unser Schweizer Taschenmesser bleibt. Alles andere wäre für mich eine absolute Überraschung, weil man hat einfach auch Leadership gesehen, finde ich. Ja, ich weiß, Preseason, aber ich finde, das hatte Hand und Fuß, und ich glaube, das sehen auch viele andere so, und ja, ich hoffe, dass die Entscheidung jetzt zugunsten von Jameis Winston gefallen ist. Alles andere würde ich nämlich nicht verstehen. Ja, ich danke euch nochmal für den tollen Podcast, das muss man immer wieder sagen. Und ja, macht weiter so, und ich freue mich natürlich und warte auf das Saints Special, was ja hoffentlich bald kommt. Macht's gut. Grüße aus Tübingen.
Ja, Grüße geht zurück nach Tübingen. Natürlich kommt das Special. Jetzt nicht gerade, weil kann jetzt schon nicht mehr sprechen, aber ist egal.
Oh, Carsten, wenn du nicht mehr kannst, dann sag bitte, ich will dich nicht quälen.
Nein, alles gut. Ein Hoch auf die Pharmaindustrie, das geht alles. So, könnt ihr euch dran erinnern? Also Mike vielleicht nicht, da ist er zu jung für, aber da sind wir wieder bei Matratze. Also wenn man rein theoretisch, das kennt ja jeder von euch, es gibt ja so Filme, man ist mit einer Frau zusammen und man muss einen Film gucken, den man nicht gucken will, einfach nur um des Liebeslebens willen. So, so ein Film unter anderem ist 170 Minuten lang, was fast 3 Stunden sind. Der Pferdeflüsterer.
Oh Gott.
Ja, genau. Der Pferdeflüsterer mit Robert Redford. Und da geht's halt darum, dass einer die Gabe hat aus bockigen Pferden, die nicht, also die auskeilen und so weiter. Also eigentlich ist der Film schnell erzählt, aber ne, also wer muss freundlich sein, kennt ihr. So, und so eine ähnliche Situation wie beim Pferdeflüsterer stelle ich mir gerade bei den Saints im Lockerroom vor. Denn es ist ja, also es ist ja eine völlig abstruse Situation. Jameis Winston, also das war ja vielleicht die abstruseste, schlechteste, grauseligste Saison ever bei den Tampa Bay Buccaneers. Die führte dazu, dass er gehen musste. Und das war tatsächlich ein talentierter Bengel, sonst hätte man ja nicht ganz früh irgendwie gesagt, oh, wir nehmen den. So. Und jetzt, nach ein bisschen Augen-OP, ist der Typ irgendwie, was ist da passiert? Der sieht aus wie der scheiß Terminator.
Was ist hier los? Ja, lieber Nizar, ein bisschen, also klar, sah sehr gut aus. Für mich auch bisher das absolute Highlight der Preseason, dieser Monsterwurf von Jameis Winston auf Callaway gegen die Jaguars. Der Ball war, Leute, 53,3 Yards in der Luft. Ja, also Air Winston, meine Freunde. Das war der Touchdown-Pass mit der meisten zurückgelegten Luftdistanz aller Saints-Quarterbacks seit 2016. Und das ist Pre-Regular und Postseason inbegriffen. Also das hat noch nicht mal Drew Brees in den letzten Jahren zumindest geschafft. Ein riesen Monsterwurf, auch schön gefangen von Callaway, muss man sagen. Das sieht alles spitze aus. Trotzdem, er hat es auch gerade selber gesagt, es ist Preseason, wir dürfen das nicht komplett überbewerten. Ich glaube, Sean Payton will das auch richtig machen. Er wird, ich glaube, auch Winston starten und Hill trotzdem sehr, sehr oft einsetzen, weil er einfach das als Qualität hat, als Schweizer Taschenmesser. Winston wird der Quarterback für die Pässe sein und Hill für alles andere. So, davon gehe ich erstmal aus.
So.
Das Problem ist nur Winstons Mentalität, ja. Du musst diesen Jungen am Boden halten. Es wäre das schlimmste Zeichen, glaube ich, was du ihm jetzt geben könntest, wenn du sagen würdest, Junge, du bist der Terminator. Der wird's wieder alle Finger lecken und das Ding sonst wie hinwerfen und du hast die nächste Interception. Du musst den jetzt erstmal sagen, gut, aber mach weiter. So ein bisschen wie so ein Cam Newton-mäßig. So ein bisschen chill.
Das war schon ganz schön, aber da ist noch Luft nach oben.
So würde ich sagen. Ich musste sehr lachen bei Nizar, weil ich hatte an dem Tag Online-Schicht bei RAN und ich mache ja da häufiger auch die Bild-Posts, die Social-Media-Posts. Und ich habe diesen Jameis Winston-Post für RAN gemacht mit diesem Stat, mit dem Touchdown-Pass. Und am Nachmittagabend schickt er mir den Stat zu und schreibt mir bei Instagram, hoffentlich auch in der regulären Saison, wo ich mal denke, Nizar, den Post habe ich selber gemacht, du brauchst mir jetzt nicht nochmal schicken.
Tja, das wusste wahrscheinlich keiner.
Nein, natürlich nicht, aber trotzdem da vielleicht der liebe Hinweis von uns da draußen, wenn ihr sowas habt, also Themen, über die wir reden sollen, schickt die am besten nicht an unsere privaten Instagram-Profile, weil da gehen die gerne mal unter, weil es irgendwann zu viele werden, sondern schickt das an die Pille für den Mann, dort haben wir nämlich alles gebündelt und dort können wir mal gucken, was immer so für Themen rumliegen. Da kommt das eher an, als wenn ihr das immer uns privat schickt, da ist die Gefahr leider groß, dass es leider dann irgendwo versinkt. Deswegen, wenn ihr sowas habt, immer an den Pillen-Account.
So, weiter geht's. Meine Fresse, es ist so viel passiert. Bin so aufgeregt. Okay, pass auf. Rainer Nachtwey und viele, viele andere Bears-Fans, die hatten ja nur echt schlechte Laune. Also, die hatten mal eine ganze Zeit Mitch Trubisky. Und Mitch Trubisky, ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Jetzt gab's ein Preseason-Spiel. Und Heidewitzka, der Mitch. Also der Mitch Trubisky ist ja jetzt nicht mehr bei den Bears, sondern also der war als Gast da und hat aufgespielt, als würde es keinen Morgen geben. Und dazu haben wir, jetzt fällt es mir runter, warte mal, sportpsychologisch haben wir dazu natürlich auch eine Frage. Denn also Mitch Trubisky gegen sein ehemaliges Team war großartig. Also das ist so ein Highlight der Preseason bis jetzt.
Moin Carsten, moin Mike, ich hätte da mal eine sportpsychologische Frage. Ich habe gerade gesehen, wie die Bills die Bears in der Preseason vergenusswurzelt haben, vor allem Mitch Trubisky. Spielt man als Quarterback einfacher, wenn man weiß, man ist nur Zweiter und kommt eigentlich hinter dem anderen, der auf Nummer 1 gesetzt ist? Bei Dalton war ja jetzt auch nicht so die Waffe, wie sie dann Fields war. Wäre nett, wenn ihr sie beantworten könntet. Geiler Podcast, bis demnächst. Euer Philipp.
So, wir müssen uns zusammenreißen. Wenn er also mit seinem Nachwuchs zusammen den Podcast hört, dann dürfen wir nicht mehr fluchen.
Ja, ich fand, das Baby hat sowieso die ganze Zeit, jetzt hör auf, über Dalton zu reden.
Ja, ist doch scheißegal, Mitch Trubisky, den haben sie jetzt da als Backup in Buffalo. Dann wird er garantiert irgendwann nächstes Jahr wieder in Chicago spielen für richtig Geld. Also, es ist eine abstruse Situation, finde ich. Aber sportpsychologisch, ganz ehrlich, du spielst gegen dein ehemaliges Team, du zeigst, was du kannst und war das Mitch Trubisky oder ist es Mitch Trubisky 2.0?
Also wir hatten ja eben schon das Thema bei Sonny Michel. Ich glaube, und das ist auch so die Erfahrung, die du wahrscheinlich auch in deinem Leben gemacht haben wirst, das Umfeld um einen herum ist so oft so wichtig, weil das deine Leistung auch beeinflussen kann. Also wenn du dich wohlfühlst, glaube ist meine Denke, bist du automatisch 10-20% besser, als wenn du um dich herum Leute hast, wo du vielleicht einfach nicht mit klarkommst oder dich nicht wohlfühlst. Das ist nicht nur im Sport so, sondern auch bei der Arbeit, glaube ich, dass wenn du sagst, du fühlst dich akzeptiert, du hast dadurch auch ein gewisses Selbstbewusstsein, du trumpfst ganz anders auf, als wenn du eben dich ein bisschen unwohl fühlst. Und vielleicht ist genau das so ein bisschen bei Mitch Trubisky. Er hatte jahrelang bei den Bears natürlich auch den Druck, sie haben ihn hochgetradet, sie hätten Mahomes haben können, sie haben Trubisky bekommen. er hat ja diesen Ballast auf seinen Schultern jedes Mal, wenn er das Feld betreten hat bei den Bears. Hat dann dauernd noch irgendwelche Quarterbacks an die Seite gestellt bekommen, wo er nicht wusste, ist das jetzt der Neue oder ist das mein Backup oder wie sieht's aus? Also das ist natürlich auch mental nicht gut, das ist ja das, was ich vorgeworfen habe, kein gutes Management der Bears gewesen. Und jetzt bei den Bills ist seine Rolle erstmal eigentlich klar, er ist der Backup von Allen, kann da natürlich auch, klingt bis jetzt ein bisschen blöd vielleicht, ganz befreiter aufspielen, weil er eben weiß, okay, er ist die Eins, ihn muss ich angreifen, da muss ich überzeugen. Und ich glaube, da spielst du eben ganz anderen Football, als wenn du dieses Ungewisse jahrelang hast und gleichzeitig den Druck, endlich der neue Heilsbringer zu sein in Chicago. Also ich glaube, das macht erstmal einiges aus.
So, wichtig, jetzt Achtung, alle Mann festhalten. Philip Rivers ist jetzt Highschool-Coach. Gut, dann haben wir das schon mal fertig. Das war jetzt auch eine ganz wichtige Nachricht.
Denn nicht nur das, er hat sein erstes Spiel gewonnen.
Ja, der hat sein erstes Spiel gewonnen. Aber ja. Weswegen ich das sagen will, ist, also Philip Rivers steht jetzt an der Seitenlinie mit einer Trillerpfeife und macht einen auf. So, das funktioniert ja jetzt. Hat auch gut funktioniert. Also hat tatsächlich gewonnen. Erstes Spiel, Coach, alles klar, so gewonnen. Weswegen ich jetzt Philip Rivers in den Raum schmeiße, ist, Philip Rivers wird nicht wieder zurückkommen zu den Indianapolis Colts. Aber, und ich weiß, wir machen gerade einen Podcast. Mir tut Sprechen auch extrem weh. So. Also nach einer OP direkt loszulegen, ist schon okay. Ich sitze jetzt nur und muss nur sprechen. Aber Carson Wentz ist vor 3 Wochen operiert worden und ist im Training. Also Hut ab, würde ich mal sagen, oder?
Hut ab. Ich würde da auch auf die Ärzte vertrauen. Du darfst halt nicht zu früh loslegen. Also wenn er sich da verletzt, dann fällt er noch länger aus. Carson Wentz weiß aber natürlich auch, ich muss da jetzt liefern. Weil wenn Carson Wentz bei den Colts schief gehen sollte, dann blüht ihm eine Josh-Rosen-Karriere. Übrigens, kurzer Newsflash, ist jetzt wieder bei den Falcons, Team Nummer 5.
Ja, also, Team findet er immer.
Ja, genau. Deswegen, also er weiß natürlich auch, wie die NFL läuft. Und wenn du jetzt nach so einer Season bei den Eagles zu lange verletzt ausfällst, ist das natürlich auch nicht gut für deine eigene Karriere. Problem ist nur, er darf nicht übertreiben. Wenn er übertreibt und sich wieder verletzt, dann war das genauso clever, wie sich testen lassen und der Test war plötzlich positiv.
So. Ja.
Ich wollte aber noch kurz noch was zu den Bears sagen, wo du
gerade... Jetzt kommt's, meine Damen und Herren. Jetzt.
Wir haben ja gerade über Trubisky und die Bills schon gesprochen, die Bears schon angeschnitten, weil dort ist ja auch eine spannende Situation. Ich finde es ein bisschen unfair, das ist mein persönlicher Eindruck, wie die Bears-Fans jetzt mit Andy Dalton umgehen. Ja. Also ich verstehe natürlich den Fields-Hype, absolut bin ich selber drauf, ich bin auf Fields sehr, sehr gespannt, ist ein super Quarterback, ich mochte ihn auch schon im College, aber ich finde... Andy Dalton hat nicht so wirklich eine Chance, oder? Also wenn du merkst, wie die Bears jetzt gespielt haben in der Preseason gegen die Bills, als Dalton da aufs Feld kommt, wo noch nicht, also nicht mal ein Snap gespielt worden ist, haben
schon ausgebuht wird, ja, ist hässlich. Macht man
nicht. Wird der eigene Quarterback ausgebuht, ganz egal, wie sehr du dich auf Justin Fields freust, das kann ich nicht verstehen. Wenn das dein Team ist, wenn du ein Fan bist von dem Team, dann boost du doch nicht, bevor irgendwas passiert, den anderen aus. Also finde ich ein bisschen unfair. Man muss sagen, Andy Dalton hat dann tatsächlich gar nicht so schlechte Bälle geworfen, wurde dann natürlich trotzdem ausgetauscht gegen Fields, der dann gefühlt noch besser gespielt hat. Ja, also es ist natürlich eine undankbare Situation für Dalton. Ich finde es trotzdem großartig, wie beide miteinander umgehen. Also das wirkt zumindest sehr harmonisch. Das ist das Wichtigste. Könnte ja auch sein,
süß, dass
das
so... wirkt sehr harmonisch.
Ja,
wie
also...
niedlich die miteinander umgehen.
Naja, weißt du, wenn Dalton ihn abklatscht... Wenn Dalton ihn abklatscht und, keine Ahnung, ihm hilft hier und da, ist es natürlich mehr wert, als wenn sie sich jetzt angiften würden und nicht miteinander reden würden. Deswegen, ich glaube, dass wenn Fans dich ausbuhen und den anderen anfeuern, könnte es eher dazu führen, dass da ein Graben entsteht. Aber es scheint so, als wenn Dalton mit seiner Erfahrung wahrscheinlich auch das bisher noch nicht so juckt. Ich glaube, es wird irgendwann so weit sein, dass Justin Fields die Nummer 1 in Chicago sein wird. Aber ich glaube, Leute vergessen, wie gut eigentlich Andy Dalton mal war bei den Bengals. Das Jahr bei den Cowboys würde ich mal ein bisschen ausklammern, weil es war jetzt auch nicht so einfach, da reingeworfen zu werden und da zu liefern. Ich persönlich habe Andy Dalton noch nicht abgeschrieben. Ich finde, das ist ein solider, guter Quarterback, der jetzt mit Justin Fields natürlich einen hungrigen, starken Rookie hinter sich hat.
Wie gesagt, am Wochenende stehen großartige Spiele an. Und unter anderem, da sind wir wieder bei Andy Daltons Ex-Team, also damit meine ich jetzt nicht die Bengals, sondern die Cowboys. Jacksonville Jaguars haben sich jetzt festgelegt, Kelce Priest. Also es ist ja jetzt keine große Überraschung, dass jetzt, ja und übrigens, Trevor Lawrence wird starten. Nee, deswegen habt ihr ihn geholt, ihr Pfeifen, ne? So, da müsst ihr jetzt kein großes Rambazamba mit Feuerwerk und Presseerklärung machen. Das war eigentlich relativ klar. Das Ganze am Sonntag, also die Jacksonville Jaguars gegen die Cowboys, die Raiders gegen die 49ers, worauf ich allerdings wirklich Bock habe auf das Spiel, also bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt, ist, und da sind wir wieder beim Punkt, die Bears gegen die Titans. also die Titans treten dann mit der zweiten Garde an, weil die haben jetzt gefühlt, ich glaube, alle haben irgendwie sind auf der Covid-Liste. Aber du sagst es gerade, ich bin echt gespannt, was Andy Dalton zu leisten imstande ist. Und als Coach, weiß ich nicht, also dieser, ja, Madonna hat auch mal gesagt, so ja, warum junge Männer, ja, sie wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Das ist ja super. Aber im Endeffekt, du hast halt mit Andy Dalton jemanden, der kann ein Team führen, der hat bewiesen, was er alles kann. Und ich glaube tatsächlich, ich würde nicht jetzt sofort sagen, okay, pass mal auf, Andy Dalton, setz dich da mal hin, ich nehme jetzt mal den anderen. Ich bin gespannt, was mich erwartet, deswegen, ich habe auf die Spiele Bock. Ich bin ja bis Montag hier. Das ist ja das Problem, ne? Ich bin ja bis Montag noch hier. Ich habe meinen Laptop, ich werde jedes Spiel gucken, Freunde. Nächste Woche Podcast wird aber sowas von Hardcore, da werden wir über jeden Spielzeug sprechen, weil ich muss mir irgendwie Zeit hier vertreiben.
Ja, trotzdem noch vielleicht ganz kurz zurück zu den Jaguars, weil du gerade angesprochen hast. Jetzt Trevor Lawrence ist die Eins, ich glaube, das war den meisten klar. Trotzdem ist jetzt natürlich die Frage, was passiert mit unserem Gardner Minshew? Gehst du davon aus, er bleibt die Season auf der Bank hocken oder glaubst du, da passiert noch was?
Also wenn sich irgendwo irgendjemand verletzt, dann geht das große Wettbieten los, weil der Typ hat gezeigt, der ist ein geiler Baller. Also der kann halt ein Team führen. Und bevor ich, und das meine ich jetzt echt ernst, bevor ich jetzt irgendwie so einen Brock Osweiler oder einen Joe Flacco wieder aus dem Hut zauber, sag ich, ey Digi, jetzt aber Pornoschnorres, Abfahrt.
Ich erwähne das auch deswegen, weil es soll laut einem, also das muss man mit Vorsicht wieder genießen, es soll laut einem Bericht von CBS Sports ein bisschen im Lockerroom der Jaguars rumoren. Also es soll ein paar Spieler geben, die wohl nicht ganz zufrieden sind mit der Art, nicht nur wie Urban Meyer das Team mit dem Team umgeht, sondern auch wie das Training wohl vonstatten geht. Und das muss man sich mal vorstellen, Urban Meyer ist eine absolute College-Legende, hat 85% seiner Spiele gewonnen in 17 Jahren. Also der Mann weiß, wie man Footballspiele gewinnt.
Aber sagen wir mal so, die Quote wird in den nächsten Jahren nicht nach oben gehen.
Das stimmt. Also er steht eigentlich 187-32 dort. Ich glaube in der NFL, das ist eh nochmal ein bisschen was anderes. Mit einem Team, was auch einen Umbruch oder mitten noch im Umbruch ist, wird das schwieriger. Trotzdem soll es Spieler geben, die da so ein bisschen unzufrieden sind. Vielleicht auch wegen dem Tim Tebow-Cut dann doch. Vielleicht auch, dass er so ein Riesending draus gemacht hat, ob Lawrence startet oder nicht. Also auch das soll so ein bisschen mit Fragezeichen quittiert worden sein. Ich persönlich bewerte diese Gerüchte eher mal nach, lass sie zwei Spiele gewinnen, das ist total egal und alle lieben Urban Meyer. Aber lass ihn zwei Spiele verlieren. Dann kann es in Jacksonville auch ungemütlich werden.
Ja, definitiv. Es gibt einen großartigen Hip-Hop-Song. Liebst oder lass es? Fand ich großartig.
Also Ethik featuring Sido.
Genau.
Mega.
Und wenn wir diesen Songtext mal genauestens nehmen, liebst oder lass es, alles dazwischen drin gibt's nicht. Das ist ein bisschen gerade die Raiders-Situation. Also spinnen wir jetzt mal rum. Du hast einen der vielleicht besten Pass-Rusher. Khalil heißt er. Mac. Und den gibst du ab. Zu den Bears, da sind wir wieder bei den Bears. Für wirklich viel, 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 viel Picks. Und irgendwann steht Gruden morgens auf und sagt, oh, so ein Passrusher wäre cool. Kannst du mal in Chicago anrufen, wollen wir den nicht nach Hause holen? Also mal, was nehmen die da in der Wüste von Las Vegas?
Ich weiß es nicht. Und ich hatte letztens in meinem Twitch-Livestream einen Talk mit meinem Chat, wo die Frage aufkam, wer wird der erste Coach, der gefeuert wird? Und ich hatte jetzt nicht, mein Guess wäre nicht Gruden gewesen tatsächlich. Ich hatte eher gedacht, dass es vielleicht ein paar, vielleicht ein Dan Campbell oder ein Sirianni, also Teams sind, die nicht so gut sind, wo es aber, wenn es nicht gut läuft, schnell mal anders aussehen kann. Aber der Chat hat damals echt viel Gruden reingeworfen, wo ich natürlich gegengehalten habe und habe gesagt, naja, Leute, der hat einen 10-Jahres-Monster-Vertrag. Also wenn die Raiders sich entscheiden sollten, den zu rauszuwerfen, dann wird das mal eine fette Abfindung. Also das wird richtig Kohle kosten. Auf der anderen Seite, da hat der Chat damals vollkommen recht gehabt, also irgendwann musst du auch so einen leichten Trend erkennen. Ich finde, man erkennt auch einen leichten Trend. Die Frage ist nur, ist das stark genug für den 10-Jahres-Plan von Gruden tatsächlich? Weil
Wie Ostblock, wie DDR damals. Wir haben 10-Jahres-Plan. Na, hat auch nicht so gut funktioniert.
Jetzt bist du wieder da. Du bist gerade sehr, sehr leise, Carsten. Sprich mal.
Ja, ich bin da.
Ja, bist gerade plötzlich sehr, sehr viel leiser als davor.
Hast das, na, das kann aber gar nicht sein. Das kann aber gar nicht sein.
Ne? Okay, dann liegt's an mir wahrscheinlich.
Ja.
Also ja, ich finde auch Gruden, das wird ein schwieriges Jahr für ihn, weil Khalil Mack ist so eine Personalie, da wird jeder Raiders-Fan sagen, boah, war jetzt nicht das Beste, was wir gemacht haben. Und die Derek Carr-Situation spannt ja auch hier deutsche TV-Legenden an. Also.
Ja, das ist der Derek Carr und ich. Apropos. Bald, also nächste Woche, können wir, und da freue ich mich wahnsinnig drauf, mit Mike über die Top 10 der Top 100 sprechen.
Ja.
Denn dann ist es soweit. Wir sind jetzt bis 11 vorgedrungen. Ich weiß nicht, ob ihr es zu Hause mitbekommen habt. Also Platz 11 ist Stefon Dix. Also irgendwie muss ich das nochmal üben. Ja gut, ich habe da jetzt so ein Provisorium drin und es ist alles offen und blutet. Dann kann man auch so ein Stefon Dix noch.
Nein, also alles gut, wir haben nicht verstanden.
Russell Wilson auf der 12, Jalen Ramsey auf der 13, Alvin Kamara 14, Tyreek Hill 15, Myles Garrett 16 und Xavier Howard 17. Deshaun Watson, und jetzt wird's paradox, hat der letztes Jahr überhaupt so richtig gespielt? Hat er was abgeliefert? Auf der 18? Ich verstehe das alles nicht. Ihr?
Also, was ich auch ein bisschen unangenehm fand, die NFL packt ja dazu immer so ein Video, was immer mega geil gemacht ist mit den paar besten Szenen des Spielers aus dem Jahr und eben drei, vier Spielern, die sagen, der Typ ist der krasseste, weil deswegen. Bei Deshaun Watson war das ein 1-Minuten-Clip, wo er 30 Sekunden auf der Bank saß und kein Spieler hat irgendwie über ihn gesprochen. Das fand ich extrem, also ich verwende das Wort nicht oft, aber das war für mich cringe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte,
keiner wollte was sagen.
Das passt gerade nicht so, ja. Das ist irgendwie gerade, also ich fand es auch schwierig, weil A musste seine Leistung ja trotzdem würdigen. Nichtsdestotrotz finde ich den Platz 18 sehr, sehr weit oben tatsächlich.
Also er ist dafür, vor Lamar Jackson.
Ja, ja. Das müssen wir nochmal sagen. Dafür, dass er nicht alles gespielt hat, ist das für mich zu hoch, auch wenn er das, was er gespielt hat, gut gemacht hat. Aber ich fand das ein bisschen awkward, ein bisschen seltsam.
Wir haben übrigens, also ich kriege das ja mit, ich kann nicht so richtig sprechen. So, ich bin in meinem Nachbarn André, der übrigens immer mit uns einschläft, Mike. Also ich habe schon überlegt, wir müssen mal, der hört immer unseren Podcast zum Einschlafen. Wir müssen irgendwann mal laut reinrufen, so aufstehen. Geht jetzt nicht, ich kann nicht laut sprechen, das tut mir im
Gesicht. Aufstehen!
Ja, genau. So, also der hat mir netterweise Plastikstrohhalme mitgegeben, weil der wusste natürlich, Mensch, wenn die da 2 oder 3 Tage lang in deinem Kiefer rumdoktern, dann wird das nichts mit trinken. Und gestern war tatsächlich, also der Fall, ihr müsst euch das so vorstellen, unten betäubt. Oben betäubt. So ein Spreizer war drin, damit die hinten an den Kiefer, wo dieses Ding da war, was raus musste. Also da war halt was, was da nicht hingehört und was weg muss. Und jetzt bin ich also aus diesem Dämmerschlaf, Narkose aufgewacht. So, und alles war betäubt, inklusive gespreizt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, also ich hatte kein Gefühl in den Lippen, hatte aber Mörderdurst, hat man halt nach einer Narkose. Und ich habe also versucht, Wasser zu trinken. Gut. Das T-Shirt war nass, die Hose war nass. Ich habe ausgesehen, als hätte ich mich eingepullert. War nicht so cool. Und dann habe ich an André gedacht, der mir netterweise Plastikstrohhalme mitgegeben hat. Denn ich hatte hier die ersten 2 Tage, also in der Klinik haben die mir so einen Papierstrohhalm gegeben. Das funktioniert nicht. Und dazu, zu unserem persönlichen Lieblingsgetränk, Mike, haben wir eine extrem coole Sprachnachricht. Warte mal. Okay.
Lieber Carsten, lieber Mike, der Flo aus München hier. Ich freue mich natürlich auch riesig auf die anstehende NFL-Season und auf euren begleitenden Podcast, den ich jede Woche höre. Und ich sitze gerade mit meiner kleinen Tochter hier und trinke eine Capri-Sonne. Und die will nochmal bestätigen, warum die neue Capri-Sonne echt doof ist. Magst du es doch mal sagen? Warum ist die denn blöd, die neue Capri-Sonne?
Weil der Stängel aus Barriere ist.
Und warum ist das blöd? Warum?
Weil der Stängel aus Barriere ist.
Also, wissen wir Bescheid. In diesem Sinne, danke für euren Podcast. Ich freue mich auf die neue Saison und wünsche weiterhin viel Erfolg und Spaß.
Haben wir. Und deswegen bin ich André echt dankbar, weil ich hatte diesen Papierstrohhalm, also wie bei der Capri-Sonne, das Ding quillt ja auf. Und jetzt musste ich also meinen Mund, so guck mal, ich mach das mal nach, die Lippen so zusammenfressen, um mit meinem Strohhalm was zu trinken, weil ich hatte ja kein Gefühl in den Lippen. Und dieser Papierstrohhalm, den ich hatte im Krankenhaus, der ist aufgeschwemmt. Kam nichts. So, dann fiel mir ein, warte mal, André hat mir ja 5 von diesen Strohhalmen, also er hat mir ja nicht ganz viel mitgegeben, aber ich habe 5 davon mitgenommen hierher. Die retten mir tatsächlich den Arsch. So, wollte ich nochmal erzählt haben.
Also ich bin ja eigentlich auch jemand, ich räume immer meinen Scheiß weg, wenn ich irgendwo lasse. Ich bin für Umweltschutz und so weiter und so fort. Aber ich finde auch, es gibt gewisse Dinge, also wenn du das ablösen möchtest, dann musst du es, glaube ich, anders machen. Weil dieser Papierstrohhalm, ich habe seitdem auch schon ab und zu nicht nur Capri, sondern auch Durstlöcher, keine Ahnung, irgendwie so Trinkpacks getrunken. Das nimmt einfach jegliche Lust auf dieses Getränk. Und das ist dann, finde ich, irgendwo ein Problem. Vor allem, wenn der Strohhalm, dieser Papierstrohhalm dann eh wieder in Plastik umgewickelt ist. Also es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn.
Nee, es ist sinnbefreit.
Nee, da fühle ich auf jeden Fall die Tochter. Das schmeckt mir ehrlicherweise auch nicht.
Und übrigens, bei Kellogg's und bei Nestle und wie sie alle heißen, ist uns aufgefallen, wir wurden markiert auf einem Post, als es darum ging um Frühstücks.
Peter Frobel.
Peter Wobel, die geile Katze. Und seitdem stehen wir im regen Kontakt und schreiben hin und her mit Nestle. Und ich sag euch was, da kommt was auf euch zu.
Ey, das wär so geil.
Das wäre so großartig.
Carstens Crunchies.
Ja, das wird super. Das wird super. Habe ich noch irgendwas, bevor ich jetzt, weil ich werde da gleich wieder operiert. Ach du heiliges
Theater. Ja, ich habe da eine Sache.
Ich aber auch.
Du kannst gerne auch.
Ich auch.
Dann
ich auch. An. Nämlich eine Liebeserklärung.
Oh.
Moin, ihr zwei. Stefan hier aus Bremerhaven. Ja, ich habe die wunderschönste Frau der Welt. Heute Hochzeitstag. Und was kriege ich geschenkt? Natürlich Sachen aus euren Shop. Ich habe mich riesig gefreut. Ich werde mir die nächsten Tage das Buch mal vornehmen. Habe ich ja schon viel von euch gehört. Mal gucken, was kommt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und ja, ne, ich genieße das Wetterchen, auch wenn das gerade nicht so hier in Bremerhaven Sonne ist. Aber man hat die Sonne im Herzen und die Frau an der Seite. Also, was soll mir denn noch passieren heute?
Siehst du, Pille-Produkte machen glücklich. Ich sehe das doch.
Sehr, sehr süße Nachricht. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Hast du noch was?
Erstmal ganz liebe Grüße an die Audio-Nachricht gerade eben. Fand ich sehr süß. Einen letzten Newsflash tatsächlich noch zu den Tampa Bay Buccaneers. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon erzählt. Da hat Ryan Suckup sich nicht so... Also ich glaube, der ist aktuell nicht der beliebteste Mensch im Lockerroom der Bucks. Ja, er ist eigentlich doppelt geimpft. Es gab bei den Titans jedoch einen Corona-Fall. Mike Vrabel ist positiv an Corona erkrankt. Gab dann aber eine Trainingseinheit zwischen den Titans und den Bucks. Und Ryan Suckup ist dann abends zum Dinner gegangen mit Titans-Spielern. Und nach diesem Dinner, trotz des durchgeimpften Daseins, ist er mit einem positiven Corona-Test zurückgekommen. Da kann man natürlich trotzdem sagen, klar, Impfschutz bedeutet jetzt nicht, dass du 100% dagegen geschützt bist. Ist vielleicht nicht das Cleverste, dann mit dem Team essen, also mit den Leuten, die du magst, dann noch essen zu gehen, wenn der Coach gerade selber getestet worden ist und positiv war. Bruce Arians hat das extrem gestört. Und an diesem Präzedenzfall hat er jetzt was aufgehangen, und zwar eigene Corona-Regeln für die Tampa Bay Buccaneers. Und die NFL-Regeln sind schon ziemlich streng. Also da musst du schon gucken, dass du da alles richtig verfolgst. Und ungeimpfte Spieler haben eben Probleme bald. Aber Bruce Arians hat jetzt ein Machtwort gesprochen. Und ich glaube, das hat auch Suckup ehrlicherweise ausgelöst. Er hat gesagt, es gibt Liga-Regeln. Und jetzt, ab sofort, gibt es meine eigenen Corona-Regeln. Und Leute, die sind verdammt streng. Er hat gesagt, meine Spieler werden nirgendwo mehr hingehen. Wir machen dasselbe wie letztes Jahr. Es ist mir scheißegal, ob sie geimpft sind oder nicht. Sie werden nirgendwo mehr während der Season hingehen. Ich weiß nicht, ob Bruce Arians das ganze Jahr durchhalten kann, aber wenn du der Kicker bist und dann mit Corona zurückkommst und dann der Trainer sagt, niemand darf mehr irgendwo hingehen. Ich glaube, Ryan Suckup ist die kleinste Maus jetzt im Lockerroom. Die Leute haben erstmal keinen Bock mehr auf den.
Alle sagen so, ich wollte eigentlich zu Tante Erna, aber kann ich jetzt nicht, weil Ryan irgendwie, okay, das ist nicht cool. Aber gut, warten wir ab, wie die Saison verläuft.
Ja.
Verläuft. Guck mal, ich kriege, also, egal.
Doch, so. Ich verstehe dich.
Ist noch ein bisschen ungewohnt. Aber wie gesagt, da ist jetzt noch ein Provisorium drüber. Ich sehe auch echt scheiße aus, das muss man ganz deutlich so sagen.
Ich habe ein Bild bekommen, das geht.
Ja, ziemlich dickes Gesicht, ne? In Fachkreisen nennt man mich auch den Hamster. So sieht's mal aus. Ja, dementsprechend sind wir jetzt raus, weil langsam aber sicher lässt die Schmerztablette nach und ich kann nicht mehr sprechen. Deswegen verbleibe ich jetzt
mit vielen lieben Dank, Carsten. Erstmal vielen lieben Dank, dass du durchgezogen hast. Ich glaube, da kann die
Pillen-Armee... Freitag ist Pillentag, das ist egal,
was trotzdem, passiert. Da kann die Pillen-Armee auch ein bisschen Liebe mal bei dir da lassen, dass du hier eisern durchziehst. Ich habe ihm gestern eine WhatsApp geschrieben, ob er heute aufnehmen kann, und die Antwort war, ja, natürlich, bist du doof. Also, da nochmal vielen lieben Dank, Carsten, dass du hier durchgezogen hast. Ich gucke mal, ob meine Vorhangleiste jetzt aufgehangen ist. Die haben aufgehört zu bohren. Wahrscheinlich chillen die gerade im Wohnzimmer und schauen Netflix. Ich bin sehr gespannt.
Die spielen auf deinem großen Fernseher, spielen die jetzt irgendwie Formel 1
oder so. Wahrscheinlich, ja, es wäre lustig. Ich würde es ihnen gönnen.
Ja, auf jeden Fall. So, das bedeutet, ich drücke hier jetzt bei dieser schönen Melodie auf Play und dann bin ich raus und ziehe ich mir mein Leibchen an und dann werde ich gleich wieder abgeholt.
Zieh durch, schnelle Genesung und euch da draußen ein schönes Wochenende. Ciao.
In the house, in the house, in the house.